toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Sehr verehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und ganz zunächst ganz große Entschuldigung unsererseits. Das ist das Schlimmste, was einem Veranstalter passieren kann, wenn die Technik nicht funktioniert. Aber wir haben den Techniker eingeflogen und der hat uns jetzt Gott sei Dank geholfen. Danke Herrn Kirnstetter an dieser Stelle. Mein Name ist Peter Rummenseder, ich bin der männliche Teil des Sprecherduos von Solidarisches Salzburg. Neben mir steht Alina Kugler und wir bedanken uns für Ihr Kommen und starten damit in diese ganze Veranstaltungswoche von Solidarisches Salzburg mit diesem Vortrag von Amnesty und dann ab 19 Uhr mit dem Vortrag, Bildervortrag Seenotrettung. Ja, vielleicht magst du noch was sagen.
Ja. Also auch in meinem Namen herzlich willkommen. Ja, wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Wie ihr wahrscheinlich mitgekriegt habt, draußen an der Bar könnt ihr euch gegen Spende einfach was zu trinken holen. Ich will aber auch noch ganz kurz Danke an alle Veranstalterinnen, also Amnesty und alle weiteren, die noch folgen werden, wie auch an alle Mithelfenden, also auch an Soli-Café, an die Christine, an Dominik, an die Asse da hinten, einfach an alle Leute, die das die Woche jetzt hier mit ermöglicht haben, Danke sagen, genau. Ja, und damit, glaube ich, können wir starten. Starten, es ist total großartig. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und habe mir im Vorfeld schon ein bisschen Gedanken gemacht. Jetzt ist natürlich die erste Frage, sind wir per Du oder sind wir per Sie? Wie werden wir denn das gestalten? Per Du irgendwo? Okay. Also herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name, damit ihr ja wisst, mit wem ihr es zu tun habt, ist Daniela Schier. Die Organisation, die mich hergebracht hat, ist Amnesty International. Und dort bin ich im Bereich Menschenrechtsbildung tätig, ganz im Konkreten in der Menschenrechtsbildung an Schulen. Also das heißt, das Du ist eigentlich eh unsere Umgangsform, sage ich jetzt mal. Deshalb habe ich im Vorfeld gleich gefragt. Der Grund, warum ich heute hier bin, ist ein ganz praktischer eigentlich. Mir liegt Menschenrechtsbildung sehr am Herzen. Und die Frage ist, was kann denn Menschenrechtsbildung an positiver Wirkung für ein gutes Zusammenleben bringen? Das heißt, die große Frage ist, kann Menschenrechtsbildung tatsächlich was bringen? Hat sie Wirkung? Und wo sind dann die kleinen Schrauben, wo wir im Alltag drehen können, damit es tatsächlich was bringt? Ich habe einige Praxisbeispiele auch mitgebracht von einer Steckenpferd-Kampagne von Amnesty, vom Amnesty-Briefmarathon. Die werden wir uns dann anschauen. Im Großen und Groben würde ich gerne vier unterschiedliche Bereiche ansprechen. Der erste Bereich heißt Menschenrechte erfahren. Im zweiten werden wir uns ein bisschen der Definition und der Zielsetzung von Menschenrechtsbildung widmen. Dann würde ich gerne sagen, was Amnesty unter Menschenrechtsbildung versteht und wo eben diese Wirkungsbereiche und Wirkungskriterien sind. Und der vierte Punkt wird sein, vom Reden ins Handeln. Dort habe ich ein Video mitgebracht, das ich gerne teilen möchte. Und ich bin jetzt total positiv und hoffe, dass das Video auch wirklich funktioniert, samt Ton. Lassen wir uns überraschen. Also das ist die große Herausforderung. Jetzt habe ich vorher gesagt, Menschenrechte spürbar machen. Ich habe mir erlaubt, eine kleine Übung mitzubringen, ein kleines Experiment. Und ich würde euch bitten, bereit zu sein, mit mir diese Übung und dieses Experiment durchzuführen. Es ist tatsächlich eine schwierige Übung. weil sie passiert in absoluter Stille. Es wird so sein, dass ich euch Aussagen vorlese und ich würde euch bitten, wenn ihr diese Aussagen mit Ja beantworten könnt, dass ihr dann aufsteht. Nicht reden zwischendurch, ihr steht auf, schaut ein bisschen im Raum herum, was da passiert, wer sonst noch aufgestanden ist. Und so, sobald ich euch bitte, euch wieder zu setzen, könnt ihr euch wieder hinsetzen. Das ist natürlich kein Zwang, es ist eine freiwillige Einladung, ist ganz klar. Es ist auch immer ganz wichtig, dass man das dazu sagt. Also ihr wisst, worum es geht. Wir machen mal eine kurze Probe. Steh auf, wenn du jemals empfunden hast, dass deine Menschenrechte nicht respektiert wurden. Danke. Können sich wieder setzen. Steh auf, wenn du glaubst, Menschenrechte sind für alle da. Wir haben die Verantwortung, sie zu verteidigen und andere bei ihrer Verteidigung zu unterstützen. Steh auf, wenn du dich selbst als Menschenrechtsverteidiger oder Menschenrechtsverteidigerin bezeichnen würdest. Jetzt kommt eine schwierige Frage, da gibt es wahrscheinlich nur eine Antwort, nachdem hinter mir das Amnesty-Schild steht. Steh auf, wenn du jemals eine Petition unterschrieben hast oder im Interesse von anderen einen Brief verfasst hast. Noch drei weitere. Steh auf, wenn du jemals das Wort ergriffen hast, um Diskriminierung oder Menschenrechtsverletzungen zu stoppen. Steh auf, wenn du jemals aufgrund deiner Religionszugehörigkeit oder politischen Einstellung diskriminiert wurdest. Und schlussendlich steh auf, wenn du ein Menschenrechtsverteidiger oder eine Menschenrechtsverteidigerin bist. Danke sehr. Habt ihr die Gelegenheit genützt, euch ein bisschen umzuschauen? Wer steht auf, wer steht nicht auf? Gehöre ich zu den ersten Personen, die aufstehen? Habe ich einen Referenzrahmen, stehe ich erst dann auf, wenn vielleicht die eine oder andere Person schon aufgestanden ist? Waren spezielle Fragen dabei, die mich sehr betroffen haben, wo es schwieriger war, aufzustehen? Oder waren Sachen dabei, die ganz logisch waren, wo man am liebsten sofort aufgesprungen wäre und gesagt hat, ja, ich in der ersten Reihe natürlich. Danke, ja, danke fürs Teilen. Ist natürlich verständlich, die eine Person konnotiert mit dem Begriff was anderes oder es wird was anderes mitgeliefert. Tatsächlich ist halt beim Verteidigen bei den Menschenrechten eigentlich Standardvokabular und kommt natürlich aus dem Englischen, wenn man von Human Rights Defenders spricht, nur zur Erklärung. Wo möchte ich denn hin mit der Übung? Oder was kann dahinter stecken? Ich habe vorher erwähnt, der erste Teil, den wir jetzt schon gemeinsam schon absolviert haben, also danke fürs Mitmachen, ist tatsächlich Menschenrechte erfahrbar machen. Was kann das heißen und wieso ist das so wichtig? Es geht in der Menschenrechtsbildung vor allem auch darum, dass man Menschenrechte von diesem komplexen System, das irgendwo über unseren Köpfen herumschwirrt, das niemand versteht, oder das sehr schwer verständlich ist, wo es tausend unterschiedliche Ansätze gibt, herunterzuholen von diesem übergeordneten, von dieser übergeordneten Ebene hin zur Erkenntnis, dass Menschenrechte was mit uns zu tun haben. Dass sie immer da sind, dass sie uns begleiten, in der Früh beim Aufstehen, beim ersten Kaffee trinken, beim in die Arbeit zu gehen und am Abend bei unserer Erholung in der Disco. Sie sind also immer da, sie sind deshalb da, alleine deshalb, weil wir Menschen sind. Und das ist auch natürlich ein wunderbar verbindendes Element. Und dieses Spürbarmachen bei der Menschenrechtsbildung ist deshalb auch so entscheidend, weil der nächste Schritt der Menschenrechtsbildung nicht nur der des Erfahrbarmachens ist, sondern auch der positiven Verbindung, der Stärkung. Das heißt, es geht Richtung Empowerment. Es braucht ein positives Element, um tatsächlich auch diesen Schritt dann machen zu können, aufzustehen, gestärkt zu sein, und Richtung Zivilcourage zu gehen. Also großartig, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ja, bitte. Ist total interaktiv, da ist super.
Ich habe mich ein bisschen umgeschaut und es war sehr interessant, bei der Frage, ob man sich schon mal diskriminiert gefühlt hat aufgrund von Religion und Politik, sind sehr wenig aufgestanden. Und mich würde interessieren, warum zum Beispiel Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder Hautfarbe oder Herkunft da nicht genannt worden ist und ob es da vielleicht mehr Leute dann aufstehen würden.
Es war eine selektive Auswahl, danke sehr. Es sind wesentlich mehr Fragen vorgegeben bei dieser Übung oder sie stehen zur Auswahl. Ich wollte nur keine Turnübung draus machen und habe deshalb tatsächlich die eine oder die andere ausgewählt. Ist war kein didaktischer Hintergrund oder so. Es ist, man darf nicht unterschätzen, wie entscheidend auch die Erfahrung ist, dass man zu denen gehört, wo nur drei Leute aufstehen bei dieser Übung im Hintergrund. Also, es geht um persönliche Erfahrungen bei der Menschenrechtsbildung und wir tendieren oder gehen mit dieser Übung auch stark in das Lernfeld der Haltung. Wir werden uns das später noch ein bisschen genauer anschauen, was das heißt. Wir arbeiten in der Menschenrechtsbildung mit dem Menschenrechtsbildungsdreieck und die Haltungsebene ist eine davon. In welche Richtung kann jetzt Menschenrechtsbildung gehen? Wo kann sie ansetzen, dass sie tatsächlich die ersten Schritte Richtung Menschenrechtskultur tut? Menschenrechtskultur, das heißt eine Gesellschaft, in der wirklich alle Menschen Zugang zu allen Menschenrechten haben und auch den Wert davon erkennen. Um die Frage zu beantworten, möchte ich gern die Definition oder eine mögliche Definition anschauen von Menschenrechtsbildung. Die ist ein bisschen länger, deshalb habe ich eine Folie dazu mitgenommen. Und wir haben das vorher probiert, es funktioniert. Total schön. Sehr super. Ich werde es kurz vorlesen, ihr könnt es eh mitlesen. Die Definition ist aus dem zweiten Artikel Charta des Europarats zur politischen Bildung und zur Menschenrechtsbildung von 2010. Menschenrechtsbildung zielt auf die Förderung einer Kultur der Menschenrechte ab, die dazu befähigt, Menschenrechte zu achten, zu schützen und einzufordern. Lernende sollen durch die Vermittlung von Wissen, Kompetenzen und Verständnis sowie der Entwicklung ihrer Einstellungen und Verhaltensweisen dazu befähigt werden, einen Beitrag zum Aufbau und zum Schutz einer allgemeinen Kultur der Menschenrechte in der Gesellschaft zu leisten, mit der Absicht, die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen. Ich habe die Begriffe, die für mich wesentlich sind, blau hervorgehoben. Worum geht es also schlussendlich? Ist jetzt da auch schon wieder gegeben, Wissen, Kompetenzen und Verständnis. Werden wir uns beim Bildungsdreieck noch ein bisschen genauer anschauen. Entscheidend ist aber, dass es bei den Menschenrechten um ein Zusammenleben geht. Nämlich in einer komplexen Welt, die sich total rasant ändert. Und die Menschenrechte können aber damit eigentlich eine Basis für ein gutes Miteinander, eine stabile Basis für ein gutes Miteinander geben. Spannend finde ich auch, dass es da von Befähigung die Rede ist. Das heißt, es ist ressourcenorientiert, es geht um Potenziale, es geht um Kompetenzen, es geht um Fähigkeiten und damit ist eine Menschenrechtskultur auch lernbar und erlernbar. Das heißt, wir können uns alle damit auseinandersetzen und genau diese Schritte, die es braucht, um Menschenrechtskultur lebbar zu machen und zu verwirklichen, auch wirklich tun. Ja, und ich glaube gerade, das ist natürlich eine Aufgabe, die immer schon entscheidend war, aber mittlerweile wirklich Brisanz bekommt und immer wichtiger ist. Und jetzt habe ich vorher erwähnt, dass ich eigentlich aus der Menschenrechtsbildung an Schulen komme. Jetzt zeige ich euch kurz, wie wir normalerweise arbeiten. Das schaut dann nämlich so aus. Das heißt, heute mit PowerPoint und Vortrag zu arbeiten, ist auch ein bisschen ungewohnt für mich, weil normalerweise steht da so ein Flipchart und dann wird großartig gezeichnet und viel erklärt und wohl mit Bildern gearbeitet, aber alles auch sehr interaktiv. Also danke schon auf jeden Fall für die Meldungen zwischendurch. Das freut mich natürlich sehr. Könnt ihr ein bisschen was erkennen? Ja. Es ist wenig überraschend. Bei der Menschenrechtsbildung und bei den Menschenrechten steht der Mensch im Mittelpunkt. Ich habe es versucht zu skizzieren mit diesem schwarzen Mandel. Und jetzt habe ich schon öfter gesagt, wir arbeiten in einem Menschenrechtsbildungsdreieck und diese Ebenen, die da bedient werden, nennen sich Wissen, Haltung und Fähigkeiten. Und die habe ich versucht zu verbinden durch dieses grüne Dreieck und den Kreis rundherum. Was heißt jetzt Wissen? Lernen über die Menschenrechte. Da geht es darum, herauszufinden, welche Rechte habe ich denn und was sind die Rechte von anderen. Haben alle die gleichen Rechte? Wie sind sie denn entstanden? Der Schritt dahinter ist der, für Menschenrechte einzutreten, sie einzufordern, sie zu verteidigen im weitesten Sinn. Das kann ich nur dann machen, wenn ich meine Rechte kenne und auch die der anderen. Weiters arbeiten wir auf der Haltungsebene. Da geht es darum, lernen durch die Menschenrechte. Was kann es jetzt sein? Da geht es stark um Sensibilisierung, da geht es um die Erkenntnis und das Verständnis von Grundhaltungen, Grundwerten wie Toleranz, Respekt, Menschenwürde. Es geht natürlich auch um ein gutes Zusammenleben. Und auch darum, die Verantwortung für das eigene Handeln zu erkennen. Dass es wohl sowohl mich auch, als auch meine Umwelt beeinflusst und dass ich ermächtigt bin, das Umfeld auch zu ändern. Es geht also auch um die eigenen Handlungsspielräume. Und zuletzt auf der Ebene der Fähigkeiten. Ihr seht, ich habe da versucht, so ein Handwerkszeug zu malen. Das soll ja ein Werkzeug sein, darunter steht Fähigkeiten. Das ist also Lernen für die Menschenrechte. Und wir wollen hier konkret auf die Fähigkeiten eingehen, nämlich Fähigkeiten, die man beschreiben kann mit den Wörtern Zuhören, kritisches Denken, Reflexion, Teamfähigkeit und friedliche Konfliktlösung und zu allerletzt natürlich der Schritt Richtung Zivilcourage. Und alles das gemeinsam, diese drei Ebenen, werden verbunden durch das, was ich unten hingeschrieben habe, das kann man vielleicht schlecht lesen, aktiv werden. Das heißt, das ist die Komponente, wo es wirklich spannend wird, weil wir sehen und glauben, dass es wohl gut ist, über Rechte Bescheid zu wissen. Es braucht aber auch den Mut und die Stärke, bei Unrecht auch hinzusehen und was dagegen zu machen. Das heißt, es geht einfach stark Richtung dem nächsten Schritt, Zivilcourage und Empowerment. Aktiv werden. Wie machen wir das in der Schule? Ganz praktische Anwendung. Alle diese Methoden sind sehr interaktiv, sind sehr partizipativ. Es geht darum, dass Räume geschaffen werden, wo die Schüler und Schülerinnen ihre Meinung sagen können, mitdiskutieren können. Das heißt, wir haben Brainstorming, Gruppendiskussionen, Rollenspiele. Wir arbeiten viel mit Perspektivenwechsel, weil es auch stark natürlich in die Empathieerzeugung geht. Und es ist meistens recht laut und recht lustig. Also das heißt, Menschenrechte müssen auch nicht immer extrem trocken und todernst sein, sondern diese Erfahrbarmachung und diese Stärkung funktioniert natürlich viel besser, wenn sie positiv konnotiert ist. Weil dann, wenn ich ein positives Gefühl mit der Auseinandersetzung mit einem Thema habe, fällt es mir auch leichter, mich dann tatsächlich dafür einzusetzen. Das heißt, weg von einer Katastrophenpädagogik hin zur Stärkung und zur Ermächtigung. Was natürlich nicht heißt, dass Menschenrechtsverletzungen auf der anderen Seite kein schlimmes Thema sind. Ja, also es gilt schon, die Balance zu halten, aber es braucht mehr einen realistischen Zugang als das noch schlimmer machen, wie es eh schon ist. Und nachdem jetzt niemand reagiert auf mein wunderbares Flipchart, gehe ich davon aus, dass ich doch die Weiterbildung zum Graphic Recording besuchen muss demnächst, oder? Ich habe mir das eh schon gedacht. Ja, ich werde mir das mitnehmen. Ist okay. Aber in der Schule funktioniert es normalerweise ganz gut. Bitte. So, da. Und damit haben wir auch den zweiten Punkt von der kleinen Präsentation schon hinter uns gebracht und wir wollen gehen Richtung Wirkungsbereiche. Jetzt habe ich vorher erzählt, ich würde gerne ein bisschen was präsentieren von unseren Erfahrungen mit dem Amnesty-Briefmarathon. Das ist natürlich jetzt die große Frage, wer kennt denn den Amnesty-Briefmarathon? Das ist das totale Outing. So war es eigentlich überhaupt nicht gemeint, okay. Danke. Dann sage ich nur schnell zwei, drei Sätze zum Amnesty-Briefmarathon. Es ist auf der einen Seite eine total romantische Idee. Es geht darum, dass man Briefe schreibt, was mittlerweile ja auch eher selten passiert, nicht wahr? Und diese Briefe bewirken positive Veränderungen. Also es hat irgendwie was Romantisches. Das, was dahinter steckt, ist allerdings das, dass es wirklich funktioniert. Und das ist das Großartige. Der Amnesty-Briefmarathon ist eine Kampagne, die gibt es schon relativ lang und Amnesty Österreich ist schon sehr lang mit dabei, auch an Schulen und immer in der Verbindung mit Menschenrechtsbildung. Auch dieses Jahr gibt es ihn wieder, immer rund um den Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember, zwei Wochen lang, das heißt, es ist eine Hochphase an Aktivismus, Briefe schreiben, Lobbying, wo innerhalb dieser kurzen Zeit weltweit Millionen Briefe geschrieben werden. Also das heißt, es ist wirklich, und wenn ich sage Briefe, meine ich in dem Fall tatsächlich Briefe, aber natürlich auch E-Mails, Tweets, Facebook-Posts, alles, was man an modernen Kommunikationsmitteln verwenden kann. Und in den Schulen passiert es so, dass es eingebettet ist in eine tatsächliche Auseinandersetzung mit menschenrechtlichen Inhalten. Im Mittelpunkt vom Briefmarathon stehen immer 10 bis 12 ausgewählte Personen, die ganz akut von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind. Und für die werden diese Briefe geschrieben. Zum einen Petitionen, damit Druck auf die politisch Verantwortlichen ausgeübt wird. Zum anderen bekommen diese Personen aber Solidaritätspostkarten, damit sie wissen, dass die Welt nicht auf sie vergessen hat. Und das ist natürlich was, was bei den Schülern und Schülerinnen auch sehr gut ankommt. Ich würde gern 3 von diesen Wirkungsebenen herausnehmen. Das erste kann man zusammenfassen mit dem Erleben der Selbstwirksamkeit als Gegenstück zur Ohnmacht oder Gleichgültigkeit. Das heißt ganz im Konkreten, ich höre von irgendeiner Menschenrechtsverletzung, die ganz weit weg passiert, und ich denke mir, habe ich jetzt gehört, ist schlimm, aber eigentlich kann ich nichts machen. Und gerade beim Amnesty-Briefmarathon im Klassenverband ist es so, dass man sagt, na, ganz im Gegenteil, es geht um jede einzelne Stimme, es geht darum, dass auch du dich einbringst, weil im Klassenverband sind wir stark genug, tatsächlich was zu verändern. Also das heißt, man nimmt den Schülern und Schülerinnen im Idealfall diese Wurstigkeit und dieses, da kann ich eh nichts machen dagegen, sondern sagt, wir probieren es gemeinsam aus, schreiben Briefe, animieren die anderen dazu, dass sie auch Briefe schreiben und erhöhen damit den Druck. Das Schöne ist, dass beim Briefmarathon tatsächlich innerhalb einer relativ kurzen Zeit, nämlich vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr danach, positive Veränderung in den Leben von den Betroffenen stattfindet. Also das heißt, der Briefmarathon ist wirklich eine Geschichte, die gerade in der menschenrechtlichen Wirksamkeit super funktioniert. Ja, bitte.
Denn welche die Betroffene sind, und ist das vielleicht nicht für die Betroffene auch peinlich? Oder?
Für die Betroffenen?
Genau.
Das würde ich ausschließen, weil es gibt einen ewig langen, sehr konkreten und detaillierten Kriterienplan fürs Team in London, das Briefmarathon-Team, wo genau angeschaut wird, wer jetzt tatsächlich für den jeweiligen Briefmarathon ausgewählt wird. Und eine der obersten Prämissen ist natürlich die, dass die Person das auch will und dass ihr das nicht peinlich ist und vor allem, dass sie auch keinen Schaden nimmt. Also das sind jahrelange Recherchen, die im Vorfeld passieren, um genau das auszuschließen. Und dann gibt es natürlich nur regionale Ausgeglichenheit, Ausgeglichenheit im Geschlecht, diese Dinge. Also es ist, wird relativ lang vorbereitet, wer ausgewählt wird. Schwerpunktmäßig für die Kampagne. Mhm. Der zweite Punkt, der sich auch sehr gut am Amnesty-Briefmarathon erklären lässt, den habe ich vorher auch schon kurz angesprochen, es geht um Solidarität, also das Gefühl, dass man Gemeinschaft positiv leben kann und dass man in Gemeinschaft dafür erreicht, ist auch was, was bei den Schülern und Schülerinnen sehr gut ankommt. Zum einen im Klassenverband, in der ganzen Schule vielleicht. Wir kriegen immer wieder die Rückmeldungen auch von Schülern und Schülerinnen, die sagen, es ist so klasse, wenn man gemeinsam was bewegen kann. Das ist die eine Geschichte, das heißt, das wird einfach nur mehr extrem positiv konnotiert bei denen, die wirklich Briefe schreiben. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass diese Solidarität ja auch nach außen geht. Das heißt, das ist eine internationale Kampagne und gerade die Personen, die von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind, merken, dass es jemanden gibt, der sich für sie einsetzt. Und diese Hoffnung, sowohl für die Betroffenen, aber auch für die Familien, die da dazugehören, ist wirklich was ganz Entscheidendes. Es gibt Videos, das ist ein Briefmarathon-Fall von 2016 gewesen, wenn mich nicht alles täuscht, wo wir im Nachhinein da tatsächlich von der Mutter von einem der Betroffenen, das war der Moses Akadukba, ganz im Konkreten, der mittlerweile auch frei ist, ein Video gekriegt haben, wo man stundenlang, beinahe, aber auf jeden Fall minutenlang, der Mutter von ihm zuschaut, wie sie so große Plastiksäcke ausleert, wo nur Briefe drinnen sind. Ja. Und das ist, wenn man sozusagen das zurück, gespielt kriegt und dann irgendwo schaut und sagt, ah ja, da war einer von Österreich dabei, ist das ja natürlich nur mal ganz ein erhebendes Gefühl und funktioniert sehr gut. Und wir versuchen auch immer, diese Botschaften und diese kleinen Korrespondenzen dann zurückzuspielen an die Schüler und die Schülerinnen. Ja, und zuletzt, als ein Teil der Wirkungsebene, würde ich noch gern den Rückbezug auf einen selbst oder auf uns selbst nennen, nämlich, was haben denn Menschenrechte oder was haben diese Menschenrechtsverletzungen mit uns zu tun? Die Herausforderung im Moment, wohl auch in Österreich, ist schon, die Menschenrechte zu kennen und dafür einzustehen. Unrechtssituationen gibt es bei uns auch oft, alltäglich, auf unterschiedlichen Ebenen. Die Menschen, die sich aber in Ländern für Menschenrechte einsetzen, wo man nicht mehr demonstrieren kann, wo man eingesperrt wird, weil man einen Blog hat und dort vielleicht regierungskritische Äußerungen veröffentlicht oder wo man sogar mit der Todesstrafe bestraft wird, weil man eine Frau ist und eine Frau liebt, dort ist natürlich Menschenrechtsaktivismus nochmal ganz was anderes. Und der Rückbezug darauf soll einfach den Diskurs anstoßen, dass man sagt, wie würde denn ich selber in der Situation reagieren? Wie geht es mir denn damit? Also das heißt, ich hole das einfach ein bisschen her und versuche auch mit einem Perspektivenwechsel nur mal zu schauen, was es mit meiner Realität zu tun hat. Das heißt, das sind die drei Wirkungsebenen. Es gibt natürlich noch viele mehr, die ich gerne mit euch teilen wollte, in Bezug auf den Briefmarathon und in Bezug auf das große Thema Menschenrechtsbildung an Schulen. Und wie sehr das Thema angenommen wird von Schülern und Schülerinnen, beziehungsweise wie groß die eigene Betroffenheit auch sein kann, würde ich jetzt gerne mit einem Video zeigen. Und dort sind wir dann eigentlich auch schon beim letzten Punkt angelangt, nämlich beim vom Reden ins Handeln kommen. Es ist eben nicht damit getan, dass ich mich damit auseinandersetze und es für mich erkenne, sondern es geht immer darum, dass ich irgendwas tue. Ja? Sei es einen Blog schreiben, sei es mit meiner Nachbarin drüber reden oder sei es in dem Fall ein Video zu machen. Das Video ist entstanden bei einer Projektwoche, die wir mit einer NMS in Wien gehabt haben, zum großen Thema Flucht und Asyl, wo eines der Projektergebnisse dann dieses Video war. Und das würde ich euch kurz gern zeigen und ich hoffe, dass ich das auch wirklich kann.
Das ist Aishas Geschichte. Ich bin Aisha. Ich bin ein 13-jähriges Mädchen und komme aus Afghanistan. Ich wohne jetzt in Wien. Heute erzähle ich euch die Geschichte, warum ich da bin. Ich war nie in der Schule, bevor ich in Österreich war. Aber nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil ich nicht durfte. Mädchen durften in Afghanistan überhaupt nicht in die Schule gehen. Sie müssen immer zu Hause sein und arbeiten. Hausarbeit. Oft müssen sie mit 12 oder 13 heiraten. Egal, ob sie wollen oder nicht. Sie müssen heiraten, auch wenn sie ihn gar nicht kennen. Und egal, wie alt er ist. Manchmal sind die Ehemänner 50 oder 60. So alt wie mein Vater oder Opa. Man hat kein Recht, Nein zu sagen. Überhaupt hat man als Mädchen kaum Rechte. Man darf nicht rausgehen, wann man will, oder Fußball spielen und auch nicht Radfahren. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum wir geflüchtet sind. In Afghanistan hat meine Familie in einem Dorf voller Krieg gelebt. Meine Eltern sind im Krieg geboren worden und ich bin es auch. Der Krieg war überall. Der Krieg beginnt einfach so, weil Erwachsene streiten jeden Tag. Auf der einen Seite schießen die einen, auf der anderen Seite schießen die anderen. Du bist in der Mitte. Du musstest nach Hause laufen. Du musstest so schnell sein, wie du kannst. Manche, die nicht schnell genug waren, sind gestorben. Hier ist es anders. Wann immer ich rausgehen will, bin ich sicher. In der Prater, in dem Park, egal, überall hin. Ich darf überall hin. Hier habe ich keine Angst. hier darf man in der Schule gehen. Auch als Mädchen. Man darf eine Ausbildung besuchen, einen Job haben und ein eigenes Geld verdienen. Hier kann man selbst entscheiden. Deshalb sind wir hierher gekommen. Wir wollten in der Schule gehen, etwas lernen, kein Krieg, sondern ein freies Leben. Und hier habe ich ein freies, sicheres Leben.
Ja, ich denke, die Geschichte von der Aisha, die endet mit einem freien, sicheren Leben. Bringt es eigentlich auf den Punkt, oder? Wir haben es auch da über uns, A Better Future for All. Ich bin überzeugt davon, dass Menschenrechtsbildung, Sensibilisierung für Menschenrechte und die Befähigung, sich stark genug zu fühlen und mutig genug zu fühlen, für Menschenrechte einzutreten, die besten Schritte sind Richtung Menschenrechtskultur und damit für ein Leben in Frieden, in Sicherheit und für ein gutes Miteinander für alle. In dem Sinn, ich habe jetzt ganz viel auch von aktiv werden und dem ersten Schritt machen gesprochen. Ihr habt es alle gesehen, draußen, es gibt einen Amnesty-Tisch, es gibt Petitionen, man kann sich schon für einen Briefmarathon anmelden. Ihr seid herzlich eingeladen, dass sich Flyer mitnimmt. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist allerdings auch der, es geht einfach darum, hinzuschauen, wenn Unrecht passiert und nicht wegzuschauen und die Leute, die betroffen sind, nicht alleine zu lassen. Herzlichen Dank.
Menschenrechten gibt es ja oft so die Ansicht, ja, Menschenrechte, das hat immer mit weit entfernten Orten zu tun. Kann man sich natürlich auch denken, Briefmarathon und so weiter in Afrika, in Asien, ja, aber bei uns in Österreich, Menschenrechte sind jetzt nicht so wichtig. Mhm. Wie arbeitet ihr in Schulen, wenn Kinder sagen, naja, Menschenrechte, brauche ich eigentlich eh nicht, sozusagen. Arbeitet ihr auch damit, sozusagen, dass sie das reflektieren oder mit eigener Betroffenheit oder ja. Spielt das eine Rolle bei euch?
Mhm. Soll ich gleich antworten, oder? Ja. Danke für die Frage. Es geht speziell um die eigene Betroffenheit. Es geht auch darum, dass man diese Selbstverständlichkeit, die vielleicht Menschenrechte mittlerweile für uns, und da meine ich jetzt konkret uns, Europa, Österreich, westliche Welt, kann man vielleicht gar nicht so weit ausdehnen, aber uns sozialisiert, da wo wir sind, schon zu einer Selbstverständlichkeit verkommen sind, würde ich fast sagen. Das heißt, wir schätzen es eigentlich nicht mehr so richtig. Und gerade wenn man aber in der Schule ist, gibt es ganz viele Methoden, die halt einfach, die mit der Lebensrealität der Schüler und Schülerinnen arbeiten. Und da kommt man drauf, dass sie alle A, schon sehr gut wissen, was Menschenrechte sind und B, in direkter Weise verbunden sind. Da kommen dann oft, wenn man den Raum dafür aufmacht, ganz persönliche Geschichten und das ist auch oft das, was wir als Rückmeldung kriegen, dass wir hören, wir haben in der Runde tatsächlich einmal erzählen können, wie es uns geht und was unsere Verbindung mit den Menschenrechten sind. Das heißt, es geht auf jeden Fall um Betroffenheit, wobei natürlich da auch sagen muss, in einem Schulworkshop-Kontext, der vielleicht 2 oder 3 Unterrichtseinheiten dauert, kann ich nicht, wenn ich eine externe Trainerin bin oder externer Trainer, tatsächlich Betroffenheitsfälle so aufarbeiten, dass sie nicht mehr vorkommen. Ja. Das soll heißen, man kann natürlich ein bisschen am Klassenklima schrauben und drehen in dieser Einheit, man kann natürlich auf Dynamiken Rücksicht nehmen, aber wenn zurzeit wahrscheinlich eher ein klassisches Beispiel. Ja. Man kann Standard-Workshop durchboxen, der zu Flucht und Asyl arbeitet, wenn ich weiß, dass dort in der Klasse Flüchtlingskinder drinnen sitzen. Also das heißt, von der Betroffenheit muss man einfach ein Stück zurückgehen und die Methoden auch so anpassen, damit man nicht irgendwas aufmacht, was auf keinen Fall abzufangen ist.
Für mich stellt sich auch ein bisschen die Frage, wie die Menschenrechte wirklich konsequent dann weitergelebt werden können. Mhm. Weil wenn man jetzt in Österreich unsere Regierung beispielsweise ansieht, mit einem Bundeskanzler, der angesichts der Ertrunkenen im Mittelmeer einfach meint, das sind Bilder, an die man sich gewöhnen muss. Mhm. Das ist ja eine totale Entfremdung von jeglichem Menschenrecht. Und die Frage, wie man das wirklich absichern kann, dass das nicht auf das eigene Leben, sondern wirklich auf das politische System sich ausweitet.
Ich denke, dass das ein schwieriges Spannungsfeld ist, weil wohl haben Sie natürlich Österreich, andere Staaten, viele andere Staaten, die meisten der anderen Staaten zu der Einhaltung und Förderung der Menschenrechte bekannt. Die Deklaration wird heuer 70 Jahre, das heißt, da gibt es ja eigentlich schon einiges an Tradition, also das ist der eine Punkt. Dass das natürlich aber trotzdem ein politisches, machtpolitisches und auch diplomatisches Spielfeld ist, wo Menschenrechte instrumentalisiert werden, sieht man, nicht wahr? Dementsprechend denke ich halt, dass es umso wichtiger ist, dass wir uns nicht darauf verlassen, dass es die Überstruktur Staat für uns erledigt, ja, sondern es geht tatsächlich einfach um Zivilgesellschaft und Zivilcourage. Und nämlich den Faktor, dass wir uns nicht betäuben lassen, nur weil wir es so oft hören und nur weil irgendjemand sagt, das sind Bilder, an denen wir uns gewöhnen müssen. Nein, müssen wir nicht, weil wir wissen, dass das menschenrechtlich einfach nicht okay ist. Aber das Spannungsfeld ist auf jeden Fall da. Ich würde einfach an uns alle appellieren, dass wir sensibel nach wie vor damit umgehen.
Möglicherweise haben Sie es angesprochen, ich bin erst später dazugestoßen. Mich interessiert so Ihre Stellungnahme hinsichtlich des Besuchs von der EU-Menschenrechtsbeauftragten von der Neuen, Michelle Bachelet, wie Sie das sehen, diesen Besuch in Österreich und Italien?
Da muss ich passen. Wir hätte jetzt gerne meinen Kollegen von der Advocacy an meiner Seite oder unsere Pressesprecherin, eine von den beiden. Das muss ich nachliefern, kann ich mich nicht dazu äußern. Also habe ich keine offizielle Amnesty-Position bei der Hand.
Dann wäre meine Frage dazu, wie Sie das sehen.
Ja, wie ich es gehört habe, dass eben Italien und Österreich ausgewählt wurde, es ist auch gestanden, dass es darum ging, dass die Länder, wohin abgeschoben wird, eigentlich es nicht richtig ist, abzuschieben, weil sie nicht sicher sind. Dass das so ein Schwerpunkt sei der Überprüfung, was ich auch sehr gut finde. Auf der anderen Seite, wie ich es gehört habe, habe ich mir gedacht, Ungarn, Rumänien, also wo ja für Kroatien, wo ja für Asylwerber das ganz schwierig ist, als da zu überleben in diesem System, was dort zur Verfügung gestellt wird. Ja.
Also für Amnesty ist klar, dass es menschenrechtliche Standards einzuhalten gilt und dass die Heimatländer eigentlich als sicher gelten müssen. Das heißt, wir haben tatsächlich den menschenrechtlichen Fokus drauf, was natürlich dann politisch daraus gemacht wird. Sehen wir eh jetzt, ja. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht.
Damit du nicht ganz ohne Stellungnahme davon kommst.
Aha.
Welche Rolle der Menschenrechtsbildung siehst du bei der Bewahrung der Demokratie für die Zukunft, damit wir Demokratie unsere Enkelkinder weitererben können?
Da kann ich eine relativ kurze Antwort drauf geben, wenn man davon ausgeht, dass Demokratie ein Zusammenspiel und ein Gestaltungs- und Handlungsraum ist, wo informierte, bewusste und befähigte Bürger und Bürgerinnen zusammenarbeiten, dann ist das genau der Punkt, wo Menschenrechtsbildung ansetzt.
Danke. Danke und danke für dein Kommen, dass du unsere Einladung angenommen hast im Namen von Amnesty Salzburg. Wir sind eine ehrenamtliche Sektion von Amnesty Österreich. Und wie du schon gesagt hast, wir haben einen Tisch draußen und Sie sind herzlich eingeladen, da unsere Petitionen zu unterschreiben und gleich wieder aktiv zu sein. Falls jemand wieder die Frage, wie Dani am Anfang stellt, da man immer aufstehen kann. Und ja, vielen Dank fürs Kommen.
Clementinitus.org